Und da sind wir drauf.
Thomas.
Wolfgang.
Wie geht's dir?
Gut, wie geht's dir?
Bestens.
Sehr gut.
Das ist unsere Jahresrückblicksfolge.
Das ist unsere Jahresrückblicksfolge und ich bin gespannt, ob deine Talkiness, die du schon wieder vor dem Einzählen, es war unfassbar, du warst ein Wasserfall, der nicht zu bremsen war, ob du es in die letzte Folge von 2023 mit reinnimmst.
Schauen wir mal.
Stand jetzt? Nein. Was hat denn der Hamza geschrieben gerade noch?
Der Hamza hat geschrieben, Thomas, welche der Armlehnen im Flugzeug gehören zu deinem Sitz? Also, du hast einen Mittelgang und dann links und rechts hast du drei Sitze. Wenn da drei Sitze sind, welcher, und andere genau genommen auch bei zwei Sitzen, welche Armlehne gehört zu deinem Sitz?
Ist es jetzt eine Hamza fragt?
Exakt.
Und du startest einfach
direkt. Wir starten direkt mit Hamza fragt.
Ja, jetzt ist ja, das Jahr geht ja fulminant zu Ende. Also, ich laufe ins Flugzeug rein. Rechts und links sind Sitzreihen. Rechts sind drei, links sind drei. Richtig?
Korrekt.
Und ich setze mich jetzt, sagen wir, ich stehe in dem Gang des Flugzeugs, schaue nach rechts. Dort ist, ich fliege immer nur First Class, allererste Reihe, deswegen ist es schon für mich generell schwer, Ecke- und Business-Fragen zu beantworten. Ja, aber ich versetze mich jetzt einfach mal in die Situation. Ey, Fliegen ist für mich, ich würde jetzt so gerne, schade, dass es ein rein auditives Unterhaltungsmedium ist, ich würde gerne die Story mit einem Bild von mir aus der Ecke untermalen, wo meine Knie vorne am Vordersitz rumschrappen. Ich kann nicht den Tisch vor mir runterklappen, weil er in 45 Grad Stellung stehen bleibt, weil meine Beine im Weg sind. Und mein Kopf ist so hoch, dass die Rückenlehne, Kopflehne bei mir auf C7, also das heißt auf Halswirbelsäule, aufhört und mein Kopf einfach nach hinten runterhängt. Also ich bin völlig überproportioniert für ein normales Flugzeug. Oder, steile Arbeitshypothese, ein Flugzeug ist völlig unterproportioniert für meine Körpergröße.
Das bedeutet, du fühlst dich diskriminiert.
Ey, das ist eine Form von Diskriminierung, 100%. Aber bei großen Leuten, weil jeder was weil man körperliche Größe mit etwas Positivem assoziiert, ist es irgendwie keine Diskriminierung. Also dass man immer gefragt wird, so, ey, wie groß bist du? Boah, bist du groß, Alter, du bist ja riesig. Das ist völlig in Ordnung, aber man käme jetzt nicht auf die Idee, zu einem, ich sag jetzt mal, außerhalb des Rasters oder außerhalb der Norm fallenden kleineren Menschen zu gehen, zu sagen so, boah, ey, du bist ja winzig, das ist ja Wahnsinn, wie klein du bist. Sag mal, kannst du überhaupt übers Lenkrad gucken? Oder, sag mal, hast du nicht Angst, irgendwie vom Teppich zu fallen und dir das Bein zu brechen? Das müssten wir dann mit Zahnstochern schienen. Also auf solche Witze käme man nicht, aber bei großen Leuten ist es gesellschaftlich völlig in Ordnung. So, kurzen Rant over. Hört auf, große Menschen nach der Größe zu fragen. Und wenn ihr es tut, gern charmant, weil dann sind wir doch auch sehr talky, weil wir sind ja auch ein bisschen stolz auf die Größe. Aber charmant. So, ich habe die Talkiness heute, Wolfgang. Ich komme ins Flugzeug rein. Rechts und links sind jeweils drei Reihen. Jetzt sagen wir, Sitzplatz 17a ist rechts am Fenster, richtig? 17b ist in der Mitte, 17c ist am Gang.
Machen wir es einfacher. Der Fensterplatz hat eine Lehne am Fenster. Die gehört ganz offensichtlich dem Fensterplatz.
Richtig.
Der Gangplatz hat eine Lehne am Gang. Die gehört ganz offensichtlich dem Sitz am Gang.
Richtig.
Wem gehören die anderen?
Gegenfrage. Gibt es dafür eine klare Definition? Gibt es eine Zuordnung? Gibt es eine Antwort darauf oder ist es wieder
Vielleicht sollten wir fürs nächste Jahr bei dem Hamza fragt, so auch so drei Joker wie bei Wer wird Millionär einführen. Ein Joker davon ist das ein Publikumsjoker. Ein Joker ist quasi, ich gebe drei verschiedene Antworten vor und du suchst aus. Und dann können wir als dritten Joker machen, dass du eine Frage zu der Frage stellen darfst.
Pass auf, okay, ich würde gerne probeweise jetzt den Telefonjoker ziehen, okay?
Jetzt bin ich gespannt.
Also, jetzt, ich bin jetzt hier gerade mit Marius. Marius ist mein Telefonjoker, Marius ist Kapitän. Ich werde dir jetzt die Quizfrage stellen. Du bist mein Telefonjoker. Hörst du mich?
Ich höre dich, ja.
Okay, pass auf. In der Economy Class hast du ja drei Sitze. So, der Sitz am Fenster hat eine Armlehne auf der Fensterseite. Diese Armlehne gehört augenscheinlich ja der Person, die am Fenster sitzt. Richtig?
Ja.
Also, Armlehne am Fenster gehört dem Fensterplatz. Dann gibt es ja den Platz Nummer C, der am Gang ist. Der hat eine Armlehne, die in Richtung des Gangs zeigt.
Ja.
Wem gehören die beiden anderen Armlehnen, also auf dem Mittelplatz? Gehören die beide dem Mittelplatz oder muss man die sich teilen?
Die, würde ich sagen, muss man sich teilen. First come, first serve. Der Arm, der zuerst da liegt, der hat sie, würde ich sagen.
ist das jetzt, das ist die Lösung, ist das das gesamte Konzept?
Das ist die allgemeingültige Regel, ja, das ist so festgeschrieben.
Okay, und was muss ich tun, wenn jetzt einer vor mir da ist? Darf ich den verdrängen oder muss ich warten, bis er den Arm abhebt?
Bis er einmal abhebt, dann schnell besetzen und dann ist er dir.
Okay, super. Ja, dann, also vielen Dank. Ich werde das jetzt so einloggen und bin gespannt, was die richtige Antwort ist. Dann, ja, vielen Dank, ja, Marius.
Lass es mich nochmal wissen, aber...
Alles klar.
Alles klar.
Perfekt, danke, bis dann. Ciao, ciao. Okay, also, wir haben Marius gehört, den Telefonjoker. Ein fantastisches Konzept übrigens mit Telefonjokern. Das heißt, ich würde jetzt einloggen, die gehört beiden und first come, first serve, was Marius, der Pilot, sagt.
Die Antwort von Hamza ist, dass es den sogenannten Armlehnenvorrang gibt. Das heißt, es ist nicht klar geregelt, wem die Armlehne gehört. Es ist jedoch eine Gepflogenheit, dass die Passagiere an Gang und Fensterplatz die Armlehnen dem Mittelplatz überlassen.
Beide?
Ja.
Ja, okay,
ich sehe bei der Antwort schon Basis für Diskussion.
Wolfgang, ich sehe bei jeder Hamza-Frage Basis für viel Diskussion.
Ab nächstem Jahr jede zweite Woche eine Mathe-Frage, sodass wir keine Diskussion mehr haben.
Ja. okay. Das ist unangenehm, weil wenn man dann, ich bin ja so groß, ich kann ja nirgendwo anders mehr hin, deswegen beanspruche ich, aber ich sitze auch nie Mitte. Wenn ich fliege, fliege ich tatsächlich, ich versuche immer Exit Row zu bekommen. Was aber auch eine Schweinerei ist, weil ich zahle ja eigentlich für den gleichen Komfort, den jeder normale Mensch hat, extra. Weißt du, wie ich meine?
Je mehr du dich beschwerst, desto mehr realisieren die Menschen, wie diskriminierend das ist, wenn man dich in Anbetracht deiner Größe so benachteiligt.
Ja. Ja, ist ja richtig so.
Würde ich auf Facebook einen größeren Bericht schreiben und Lufthansa und weitere Fluglinien drin taggen?
Ja, also aktuell, ich habe zur letzten Folge, habe ich es erwähnt, wir ziehen gerade um. Ich hab viel Stress wegen baulichen Maßnahmen. Sobald das abgeschlossen ist, werde ich versuchen, da irgendwie eine Rebellion, also die Rebellion der Großen zu starten. Ja.
Ich freue mich da.
Ja, absolut.
Man weiß nie, wo sowas hinführt.
Ja, das stimmt eigentlich. Wie ist es mit extrem korpulenten Menschen im Flugzeug? Müssen die zwei Plätze nebeneinander buchen oder wie läuft
davon
das ab?
Davon würde ich ausgehen. Also selbst Kinder ab dem zweiten Lebensjahr müssen vollen Platz buchen.
Ja?
Ja.
Ich google jetzt.
Also das mit dem zweiten Lebensjahr, das ist so. Ich habe einen Sohn, der gut zwei ist. Ich weiß aus erster Hand. Und der sitzt eh nicht auf seinem Platz.
Die meisten Airlines empfehlen, als übergewichtige Person zwei Sitzplätze zu buchen. Es handelt sich dabei um eine kommerzielle Entscheidung, da die Airline sonst den zusätzlich reservierten Platz nicht verkaufen könnte. Somit wird sichergestellt, dass so viele Sitze wie möglich verkauft werden. Ah ja.
Was heißt, kann die ihn nicht verkaufen?
Ich weiß es nicht.
Die verkaufen ja trotzdem den Platz. Fragen über Fragen.
Es gilt, je mehr Gewicht eine Maschine lädt, umso höher ist der Kerosinverbrauch. Das veranlasst eine Airline sogar schon dazu, den Flugpreis nach Gewicht zu berechnen.
Ist ja auch nicht der Fall. Ich wurde auch noch nie gewogen, außer im Helikopter.
Wirklich?
Ja, Helikopter wirst du gewogen. Wegen, je nachdem, was es für einer ist, wegen Gewichtsverteilung. Je nachdem, wer wie viel wiegt, entscheidet dann der Pilot, wer wo sitzt.
Ist auch gut. So, dann mal alle hier die Headsets auf. Hier, der dicke Fitnesstrainer einmal bitte in die Mitte legen. Legen, habe ich gesagt.
Diagonal. Ne? Diagonal in 30-Grad-Winkel.
Ja. Okay. Und den langen nehmen wir gar nicht mit. So, ey, das ist Diskriminierung, wirklich. Ja. Wolfgang, jetzt habe ich noch eine Frage und ich habe eine Frage von Finn. Finn ist, ja, ist Patient bei mir und Profifußballer. Viele liebe Grüße an der Stelle. Und Finn möchte von dir wissen: Reisprotein, Vanillegeschmack. Kommt das? Kommt Nein. das jemals? Wird niemals kommen?
Der Mealkomplex, den gibt es im Vanillegeschmack. Ich persönlich bin großer Fan von Vanille. Einer der großen Vorteile von Vanille ist, es ist ein relativ neutraler Geschmack, der sich auch grundsätzlich Richtig, ja. mit allem mischen lässt. Wir haben sehr viel probiert und Reisprotein mit Vanille, wenn du es nicht, solange du nicht sehr viel Süßungsmittel und eine sehr intensive Vanille nimmst, es funktioniert einfach nicht. Du brauchst Geschmacksrichtungen, die grundsätzlich etwas intensiver sind, wie Schoko, wie Haselnuss, wie Zimt. Mit Vanille, wir haben viel rumprobiert, wir haben bis dato noch keine Lösung gefunden. Wir haben mit dem Mealkomplex das probiert, da ändert sich auch ein bisschen neben der Textur durch das MCT-Öl oder MCT-Fett auch der Geschmack und da funktioniert Vanille wunderbar. Also Mealkomplex Vanille ist ganz klar meine Nummer 1 von den Mealkomplex-Geschmacksrichtungen. Vom Reisprotein, wir haben es probiert, solange da jetzt nicht irgendeine neue Idee kommt, dann ja. Auch von den fruchtigen Geschmacksrichtungen haben wir viel probiert. Das Einzige, was funktioniert hat, war Ananas-Kokos. Und selbst Ananas-Kokos ist die fruchtig mögen, finden es gut. Und der Rest freundet sich dann eher mit diesen schokoladigeren Sorten an, die sehr gut funktionieren. Also Reisprotein-Schoko ist das mit dem meisten Feedback.
Okay. Haben wir das auch geklärt? Siehst du, jetzt arbeiten wir hier nochmal die ganzen Fragen durch. Wolfgang, starten wir in die Rückblicksfolge, oder?
Sehr gerne.
Also, das Jahr 2022. Erstmal, vielleicht allgemein, wie war das Jahr 2022 für dich? Wir kommen gerade aus Corona raus, Seminare laufen wieder normal. Was hat sich im YPSI getan? Was hat sich privat bei dir getan? Wie war dieses Jahr für dich, Wolfgang?
War ein gutes Jahr. Was mich relativ schnell gewundert hat, wie schnell das Ganze wieder zu normal überging. Ich weiß gar nicht, Anfang des Jahres, hatten wir noch Lockdown?
Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Aber man gab noch Maskenpflicht das ganze Frühjahr über. Also wir hatten noch Seminare mit Maske, oder? Guck mal, ich weiß es schon gar nicht mehr.
Ja, weiß ich auch nicht mehr.
Guck mal, so schnell geht es. Also Seminare ohne Maske, dass man auch wieder die Mimik sieht, der Teilnehmer, das war für mich schon wieder ein großer Schritt zurück in die Normalität und dass dann auch wieder das Maskending wegfällt, dass dann auch im Flieger wieder das Maskending weggefallen ist und dass sich auch jetzt mit den doch deutlich kälteren Temperaturen das glücklicherweise sehr in Grenzen hält, ist doch mit Sicherheit eine der positivsten Entwicklungen des Jahres im Vergleich zu den 2 Jahren davor.
Ich glaube, da müssen wir auch wirklich an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Chico, den Lotto-Millionär, sagen, weil seitdem er gewonnen hat, ist die Bild-Zeitung voll damit und die Angstmache oder zumindest, ja, dieses Angstmache ist das falsche Wort, wie sagt man denn? Ja, diese mediale Aufmerksamkeit für die Pandemie ist, seitdem Chico Lotto-Millionär ist, komplett weg. Also, ja, das ist auf jeden Fall sehr begrüßenswert. Aber stimmt, ich habe am Anfang, wir mussten dann noch den Impfstatus der Leute kontrollieren. Ja. Und dann mussten wir immer, x-fach Geimpfte müssen einen Impfstatus mitbringen und Leute, die nicht geimpft sind, die brauchen einen aktuellen Schnelltest, den sie dann beim Seminar bitte vorzeigen, am zweiten Tag nochmal vorzeigen. Und das war auch administrativ echt ein riesiger Aufwand am Anfang. Da sind wir auch sehr froh, dass das mittlerweile komplett weg ist.
Ja, und es hat sich auch nie jemand an einem Seminar nachweislich infiziert. Also das ist auch interessant. Nee. So viele Daten, wie wir da erhoben haben, Tests kontrolliert haben, was Gutes dann zumindest das ausgeblieben ist.
Kennst du eigentlich die Geschichte von meinem ersten potenziellen Corona-Fall während einem Seminar?
Nein.
Pass auf, kleine Anekdote. Es ist, das wird eine Anekdotenfolge. Das müsst ihr uns aber auch mal gönnen jetzt. Pass auf, 2020 war es, glaube ich. Coronavirus ist auf dem Vormarsch. Ich halte Seminar in Darmstadt. Erik Jäger, liebe Grüße an der Stelle, der Hauptstadttrainer, ist zu Besuch bei mir. Und habe ich gemeint, ach komm, setz dich einfach ins Seminar, interessiert dich doch bestimmt. Und abends gehen wir halt schön essen so. Und habe gemeint, ah ja, komm, ich setze mich dazu. Und dann war er Gast, hat sich dazugesetzt. Stimmt gar nicht, der hat das Seminar sogar bezahlt. Stimmt sogar, der hat sogar komplett bezahlt. Der wollte das Seminar machen, war da, Seminar sich reingesetzt. Und erster Tag sitzt er da und ist total hyped. Und auch alle Teilnehmer freuen sich, weil wer uns folgt, der kennt auch Erik sicherlich. Und freuen sich, dass Erik da ist und das Seminar läuft so los und alles ist gut. Und irgendwann merke ich, Eriks Mimik verändert sich. Und ich war so irritiert und dann waren wir so, war praktischer Teil. Und dann waren wir noch mehr irritiert und dann war Mittagspause und Erik sagt so, Thomas, wir müssen mal reden. Steigen ins Auto, fahren zusammen Mittagessen. Und dann sage ich so, Erik, was ist los? Ich dachte, er findet den Inhalt langweilig. Und dann sagt er, ja, ich war auf einer Veranstaltung in Berlin. Und damals, also das war ja wirklich noch alles hochprekär, niemand wusste, worum es geht. Und da waren 500 Leute und wir haben 2 Corona-Fälle. Und jetzt wurde ich angerufen, dass auf der Veranstaltung 2 Corona-Fälle waren. Ich muss sofort in Quarantäne. Okay, dann haben wir das Gesundheitsamt Berlin angerufen und gesagt, was sollen wir tun? Und die haben gesagt, naja, lassen Sie ihn erstmal daheim. Er müsste jetzt sehr zeitnah dann zum Gesundheitsamt Berlin vorstellig werden. Und so, okay, aber er soll in Quarantäne und dann, ja, nee, er muss in Quarantäne, er muss dann aber nach Berlin. Es war völliges Chaos. Und das Ende vom Lied war dann so, was ist mit der Veranstaltung? Und dann haben wir gesagt, ja, nee, die Veranstaltung ist okay, die kann weiterlaufen. Und es war völliges Chaos. Es gab noch keine Masken damals. Also wirklich ganz zu Beginn der Corona-Phase, da hat Erik fast eine Veranstaltung von uns positiv gemacht. Damals wurde auch noch keiner getestet. Das war noch die Zeit, als es hieß, nur Leute über 50, die krank sind, die Fieber haben. Das war damals noch die Benchmark. Wenn du Fieber hast und über 50 bist, dann kriegst du einen Test. Also ja, völliges Chaos. Gut, das ist jetzt ein Jahresrückblick von 2 Jahren, aber ja, stimmt. Anfang des Jahres. Es war noch sehr chaotisch. Wie viele Seminare hast du gehalten? Weißt du das dieses Jahr?
25?
25, Wahnsinn.
Vielleicht auch 30. Du?
14, glaube ich. 14. Nee, 15, glaube ich. 15 Seminare.
Bei mir sind es 30, weil ich habe allein 6 Englische gemacht, plus die Trainerlizenz auf Deutsch 3-mal alles. Das heißt, 18 sind wir bei 24 plus die Extra-Seminare und bei 30.
Wahnsinn, unglaublich.
Aber das geht. Das ist mein Rekord waren 63.
Naja, das hast du gesagt. Ah. Unglaublich. Du hast in einem Jahr mal über 200 Seminartage gehabt, oder?
Ja. Na. Knapp 200 Seminartage. 44 Wochenenden. Wahrscheinlich eher so um die 150, 160.
Wahnsinn.
Ein paar Sachen sind 5 Tage noch damals gewesen, aber die meisten Sachen waren 1 bis 2 Tage.
Ja, unfassbar.
Was auch interessant ist, was ich jetzt, wir hatten ja vorher kurz drüber geredet, früher hatte ich auch ganz viel, wo 6 Tage am Stück waren. Dieses Jahr hatte ich sogar 8 Tage am Stück Englisch. Und wir haben ja jetzt gecuttet, weil ich dann ja auch immer gesehen habe über die Jahre hinweg, ist halt schon so dieser Tag 5, Tag 6, da ist dann halt irgendwann die Speicherplatte voll.
Ja.
Und die Aufmerksamkeitsspanne lässt ab und da war ein bisschen so über die Jahre meine Überlegung, wie man das irgendwie verbessern könnte. Eine Kaffeemaschine war eine Option. Und was ich jetzt gemacht habe, ist 4 Tage max, weil der 4. Tag ist dann schon wieder der letzte Tag und das geht dann schon. Und das war definitiv eine der wichtigsten Verbesserungen jetzt, war gut ein Jahr, dass ich das geändert habe, dass wir 4 Tage max am Stück machen, mit außer der englischen Ausnahme. Oder dass wir hier Aufmerksamkeit und Informationsaufnahme deutlich höher halten können.
Ja.
Am Samstag habe ich um 16:30 das Seminar beendet. Und habe dann angemerkt, dass ich inspiriert war, als ich bei dir war. Und 16:40 das Seminar beendet war. Ja. Was ja auch vollkommen Sinn macht, wenn dann irgendwann
es du macht siehst, Sinn. Okay.
Jetzt ist hier.
Es macht Sinn. Ich habe am Anfang, als ich Seminar gemacht habe, habe ich immer gedacht, so, du musst eine gewisse Quantität liefern. Und dieser Gedankengang ist vollkommen falsch, meiner Meinung nach, sondern du musst den kompletten Fokus auf Qualität legen. In meiner Behandlung mache ich das auch so. Wenn jemand kommt und hat, mein Beispiel ist immer, jemand, einen Schlag gegen den Kopf bekommen, sich den Kopf gestoßen oder sonst was und hat seitdem akute Probleme mit der Halswirbelsäule. Alles andere ist in Ordnung, er hat keine Probleme mit den Schultern, sonst irgendwas und er kommt zu uns in die Praxis und wir behandeln die Halswirbelsäule und die Behandlung ist erfolgreich nach 25 Minuten, dann ist die Therapie abgeschlossen. Natürlich schaue ich mir noch andere Sachen an und gucke, ob ich ihm irgendwo was anderes Gutes tun kann, aber wenn nichts ist, ist die Therapie nach 25 Minuten abgeschlossen und wenn sie erfolgreich ist, dann ist der Punkt gemacht und alle sind happy. Und in Seminaren ist es genauso, wenn ich um 16 Uhr, ich habe schon Seminare gehabt, die gingen bis 18:30 Uhr, aber wenn um 16:30 Uhr oder um 17 Uhr der Punkt gemacht ist und alles wiederholt ist, dann ist das Seminar zu Ende. Ich habe es jetzt wieder gesehen, ich habe in der letzten Folge erzählt, dass ich meinen sektoralen Heilpraktiker abgeschlossen habe. Vielen Dank an die ganzen Glückwünsche. Ich habe ihn heute übrigens abgeholt beim Gesundheitsamt in Darmstadt. Und was wollte ich sagen, da war es so, dass bei diesem Kurs für den sektoralen Heilpraktiker, der ging bis 18.30 Uhr und es wurde nicht vorher beendet. Und jeder Tag war ab 16.30 Uhr war der Kopf fertig. Und man saß die letzten zwei Stunden da, niemand hat mehr irgendwas gecheckt und dann macht es einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, es nimmt auch noch den Spaß. Es nimmt den Spaß auf den nächsten Tag, weil du bist dadurch so K.O., lieber irgendwie 16:30 Uhr Feierabend, 18:30 Uhr schön essen, jeder bleibt in seinem Rhythmus, ist deutlich besser.
Da hast du aber auch den Vorteil, dass du deutlich mehr Praxis hast, denn wenn du Theorie hast, ist natürlich die theoretische Tiefe, die notwendig ist, deutlich höher und du brauchst ja, dass Qualität wirkt, brauchst du trotzdem eine gewisse Quantität.
Gar keine Frage, klar.
Da so ein bisschen den Sweetpot, was ich ja eh schon sehr gerne mache, ist Theorie-Seminare, weil Beispiel so ein sektoraler Heilpraktiker, wenn das den ganzen Tag geht, du sitzt ja nur und hörst zu. Und so Seminare kenne ich auch und das vermeide ich, wo es nur irgendwie geht, wenn man so ein bisschen das Ganze aufbricht mit Trainingseinheiten. Wir machen 3 Stück in 2 Tagen bei Modul 1, wir machen 2 Stück in einem Tag bei Modul 2, um so ein bisschen dieser Wechsel zwischen Theorie und Praxis. Und dann natürlich auch jetzt dieses Hybridmodell, das ich seit ein paar Jahren mache, wo man online Theorie vor- und nachbearbeiten kann in eigener Geschwindigkeit und das auch wiederholen kann, das, was Informationsaufnahme angeht, ist es auf jeden Fall auch nochmal ein Riesenvorteil. Weil es dann doch immer so ein bisschen so ein Drahtseilakt, ein gewisses Maß an Theorie und Inhalten ist ja notwendig, dadurch bei so theorieintensiveren Themen wie zum Beispiel Ernährung, da was wegzulassen, schafft halt doch wieder eine Lücke.
Siehst du, jetzt haben wir uns doch wieder völlig im Seminarwahn verfangen. Mhm. Wolfgang, zum Jahresrückblick, was waren deine schönsten, oder fangen wir erstmal anders an, was waren deine besten Innovationen, Veränderungen, Anpassungen, die du dieses Jahr businesstechnisch irgendwie im YPSI oder mit den Seminaren verbessert, verändert oder gestrichen hast?
Dunay, bitte den Wolfus Küchenzauber-Jingle abspielen.
Dünsten, dämpfen, flanchieren und garnieren. Wolfos kleiner Küchenzauber.
Ja, für jung und alt, groß und klein. Lecker, das schmeckt mir.
Denn tatsächlich eine der größten Innovationen kam gestern.
Okay.
Ich habe gestern die beste Kalbsjü gegessen, die ich jemals gegessen habe.
Wir machen ganz kurz, den Jahresrückblick und Wolfgangs Jahresrückblick, ja, 300 Eppes-Tage. Und er sagt, ich habe die beste Jus gestern gegessen. Ich liebe es, finde ich mega, saugut.
Du hast mich nach Innovation gefragt. Und
ja.
Innovation ist halt, großartige Innovation ist da, wenn du was hörst, das ist eigentlich sonnenklar ist, aber mehr oder weniger fast niemand, also er ist nicht der Einzige, der das so macht, aber mehr oder weniger fast niemand, auch ich noch nie darüber nachgedacht habe. Und zwar für alle, die sich ein bisschen für Kochen begeistern, ich habe es jetzt noch nicht probiert, weil war erst gestern, also danach habe ich den Koch gefragt, so hey, wie hast du das hinbekommen? Und es ist relativ einfach. Er kocht zuerst nur aus Gemüse, Knochen, Portwein, Rotwein, in 24 Stunden kochen, Gemüse anrösten, ablöschen mit Rotwein und Portwein. Und Gemüse, so eine Sellerie, 5 Zwiebeln und ein Dutzend Karotten auf 20 Kilo Knochen. Also einfach für sich selber runterrechnen, je nachdem wie groß der Topf ist. Ich habe einen 18 Liter Topf, da passen 10 Kilo Knochen rein. 24 Stunden kochen lassen. Dann das gleiche nochmal, wieder die gleiche Menge an Gemüse, ablöschen, eine Flasche Rot, halbe Flasche Portwein und dann 5 Kilo Kalbsbeinscheiben, also Ossobuco, die scharf anbraten und dann statt Wasser hier die Brühe nehmen, um diese Brühe zu kochen. Also die Brühe aus dem ersten Ansatz ist die Flüssigkeit für den zweiten Ansatz. Wieder 24 Stunden kochen lassen, wieder passieren und dann im dritten Ansatz nur Fleisch parieren oder Paritäten, so Abschnitte. Anbraten und zusammen mit ein paar Aromaten wie Piment, Pfeffer und Thymian nochmal 24 Stunden kochen lassen und dann die Flüssigkeit um etwa 80-90% reduzieren. Also bei ihm sind es zu Beginn irgendwo 40 Liter Wasser. Was am Ende rauskommt, sind 5 Liter Soße. Und diese drei Ansätze, am Anfang quasi nur Knochen, dann im zweiten Ansatz Knochen mit Fleisch und dann am Ende nur Fleisch, sorgt dafür, dass er so eine leimig, kreblige, cremige, aber unglaublich fleischige, so Umami-intensive Kalbsjü hat. Und das ist kein Hexenwerk. Aber dass jemand aus drei Ansätzen mit dieser Progression der Inhaltsstoffe eine Jü kocht und das am Ende bei rauskam, habe ich so noch nirgends gehört oder gelesen und war auch definitiv die mit Abstand beste Kalbsjü, die ich jemals gegessen habe. Und ist am Ende auch kein Hexenwerk. Alles, was du brauchst, ist ein bisschen Zeit und halt, ne, dass jeden Tag, bis so ein Ansatz steht, ist eine halbe Stunde. Das ist nicht so schwierig. Hat mich unglaublich begeistert. Bist du noch da, Thomas?
Hä? Ist es fertig, der Küchenzauber?
Wir können jetzt langsam wieder übergehen zum Technischen.
Okay.
Jeder, der Brühe gekocht hat, macht eigentlich nur einen Ansatz. Du machst Knochen, vielleicht direkt Fleisch rein und dann machst du ein bisschen Wurzelgemüse und machst du von mir aus direkt deine Aromaten rein, machst 24 Stunden, vielleicht 48. Aber ein zweiter Ansatz ist auch so ein klassischer, wie man eine Konsommee macht. Aber mit drei Ansätzen und dieser Progression ist es simpel und es hat unglaublich gut funktioniert. Also das ist mit Sicherheit eine der größten Innovationen des letzten Jahres. Ich werde die ruhigen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr nutzen, um eine Jü mit drei Ansätzen zu kochen.
Ja, ey, also, ja, ich wahrscheinlich auch jetzt.
Kannst du direkt googeln und schauen auf so Gastro-Websites, ob du einen 18 oder 24 Liter Topf findest.
Okay. Ich habe tatsächlich, Wolfgang, während du, und das soll jetzt um Gottes Willen nicht despektierlich klingen, aber ich hatte irgendwie noch ja dieses eine Tab offen und habe da so ein bisschen nebenbei hergeklickt und bin gerade auf die aktuelle Bevölkerungszahl von Deutschland gekommen. Frag mich nicht, wie ich mich da durchgeklickt habe. Aber an der Stelle, wir haben 84,1 Millionen Menschen in Deutschland, weil ich immer noch in Gesprächen 82 Millionen sage, 72,7 Millionen Frauen und 41,4 Millionen Männer. Das an der Stelle nachgereicht. Ja, Wolfgang, was war... Hast du irgendwas grundlegend verändert im YPSI dieses Jahr?
Wir verändern jedes Jahr ein bisschen was, aber ich würde sagen, nichts, was grundlegende Veränderung ist. Bei dir?
Okay.
Hast du was grundlegend verändert, außer der Umzug?
Ja, also wir haben Thorsten eingestellt, muss man an der Stelle sagen. Das war schon, also für mich ist das krass, weil ich sehe mich nicht als Unternehmer. Ich sehe mich als Therapeut, merke aber, dass ich immer mehr irgendwie administrative Arbeit zu verrichten habe und das Team ist gewachsen, ohne dass es geplant war. Also Thorsten kam dieses Jahr, Thorsten Stix, viele liebe Grüße, kam einfach mit einer Initiativbewerbung in die Praxis und hat sich vorgestellt und dann habe ich gedacht, eigentlich, wir haben niemanden gesucht und die Bewerbung lag auch, glaube ich, 2 Wochen rum und dann habe ich aber gedacht, naja, wenn sich jemand wirklich initiativ bewirbt, das ist, hat mich schon sehr schwer beeindruckt. Da habe ich gedacht, den gucke ich mir auf jeden Fall an. Und dann mit ihm geredet und das hat gut gepasst, war menschlich wirklich ein ganz feiner Kerl. Und ich meine, jemand über die Eigenmotivation oder die Motivation der Arbeit braucht man gar nicht reden, wenn jemand sich initiativ bewirbt. Und das war Wahnsinn. Also mit ihm geredet und dann gesagt, okay, lass uns gucken, dass wir irgendwie zusammenkommen. Ne? Und auf einmal hatte ich einen Mitarbeiter mehr. Jetzt sind wir mittlerweile mit Donnay 5 Leute. Das war, also wir sind auf jeden Fall personell gewachsen dieses Jahr. Dann haben wir die Homepage outgesourced. Also wir haben jetzt eine Homepage für die Praxis, wir haben eine Homepage fürs Institut, also institut-trainingundtherapie.de, da sind alle Informationen zu den Seminaren. Ich habe jetzt eine kleine Liste geschrieben. Dann habe ich mein erstes Seminar außerhalb von Deutschland gehalten. Also das war auch so eine Schnapsidee, ne? Vielleicht kannst du ja gleich mal sagen, wie du dazu kamst, aber bei uns war einfach viel Nachfrage aus vielen Regionen, sehr viel auch aus dem Norden von Deutschland und aber auch aus dem Ausland. Und dann kam immer wieder Wien, wo Leute gesagt haben, ey, mach doch mal ein Seminar in Wien. Dann haben wir einfach gesagt, komm, wir probieren es mal. Und das war mit fast 50 Leuten einfach ausgebucht. Also wir sind da zu dritt hingeflogen, Jonas, Donnay und ich. Und zwar unglaublich. Wir haben eine ganze Folge drüber gemacht. Wir brauchen es jetzt nicht nochmal im Detail vertiefen. Aber wie verrückt das war. Und Jonas sagt auch die ganze Zeit, ich kann das gar nicht glauben, dass wir in Österreich waren und Leute kennen uns, interessieren sich für unsere Arbeit oder wertschätzen unsere Arbeit und haben Bock irgendwie ja Zeit mit uns zu verbringen und sich mal unsere Idee anzuhören. Also es war, das hat mich wirklich vollkommen umgehauen, dass Leute da wirklich, dass wir in Wien waren. Ich habe es leider gar nicht geschafft, Roman zu besuchen. Ich hatte noch kurz mit ihm geschrieben, auch an ihn liebe Grüße. Ich bezweifle, dass er den Podcast hört, aber auch an der Stelle liebe Grüße. Das war völlig absurd. Wo war dein erstes Seminar im Ausland? Weißt du das noch?
Ich habe gerade überlegt, das ist natürlich jetzt die Frage, was du als Seminar wertest. Ich habe 2010 in Ungarn den ersten Vortrag oder die erste Reihe an Vorträgen im Ausland gehalten, war aber Teil von so einem Youth Development Camp der International Skating Union für Speedskating. Das erste Seminar im Ausland, das, wo ich quasi selbst Veranstalter war, war in Florida.
Nicht dein Ernst?
Mhm. Das war Anfang 2015. Mir fällt gerade sonst keins ein, dass das davor war.
Wahnsinn, krass.
Und dann war eine relativ hohe Dichte. Irgendwann war Hongkong, was alles das. Florida, Anfang 2015, April, wenn ich mich richtig erinnere, ich muss mal nachschauen, war meins im Ausland.
Wahnsinn. Ja. Also sowas ist wirklich, das ist absurd. Wie man so eine Reichweite auch erzielen kann und Leute dafür begeistern kann, ist auch wie viel Liebe man zurückbekommt, ist wirklich Wahnsinn. An der Stelle fällt mir ein, wir sind im April nochmal in Wien und zwar für das Basismodul 2 obere Extremität. Wer Interesse hat und wer Lust hat, gerne Bescheid sagen. Wir haben Plätze frei. April, die sind in der Regel nicht ewig lange frei, deswegen lieber schnell sein, als dann in die Röhre schauen. Und häufig gestellte Frage, muss man vorher das erste Modul gemacht haben? Nein, muss man nicht. Die Seminare sind so konzeptioniert, dass sie auch in sich schlüssig sind. Das heißt, man kann auch einfach nur das zweite Modul, die obere Extremität, machen. Es beginnt mit der Lendenwirbelsäule. Und man kann danach auch sagen, okay, ich mache das Modul 1 hinterher oder ich arbeite einfach nur mit den Informationen. Weil ich weiß nicht, ich habe Fragen zur Lendenwirbelsäule oder zur Halswirbelsäule, das interessiert mich und dann kann man auch nur das Seminar buchen.
Gleiches trifft auch bei mir zu, weil auch die Frage regelmäßig kommt, muss ich mit 1 anfangen? Alle sind in sich abgeschlossen, man kann sie in freier Reihenfolge je nach eigenem Kalender oder eigenem Interesse buchen.
Ja. Was wichtig ist. Weil wir gerade bei Thorsten waren und bei Wolfus kleinem Küchenzauber noch eine kleine Frage, die ich von Thorsten habe. Ich soll dich lieb grüßen und er fragt, Wolfgang, warum trennt man Kartoffeln mit der Gabel und nicht mit dem Messer?
Was meinst du mit trennen?
Wenn du eine Kartoffel auf dem Teller hast und du möchtest die in einen, du möchtest die
gekochte Kartoffel, keine rohe.
Ja, du möchtest sie zerkleinern, damit du sie essen kannst. Warum soll man sie laut Knigge mit der Gabel und nicht mit dem Messer drin?
Habe ich noch nie gehört. Die für mich im ersten Moment logischste Antwort ist, weil beim Messer die Wahrscheinlichkeit zu hoch ist, dass die Kartoffel kleben bleibt auf einer Seite.
Ah, nee. Und zwar, durch das Benutzen der Gabel wird die Oberfläche rauer, also weil sie bricht ja nicht, du hast keine glatte Schnittkante, sondern eher eine aufgeraute Oberfläche. Und dadurch kann sie die Soße besser aufnehmen.
Okay.
Ich dachte, Das könnte dich begeistern, Wolfgang. Ja, aber es scheint.
Eine Pellkartoffel mit Soße.
Ja. Okay. Ja, okay. Von der Jus zur Pellkartoffel mit. Ja, aber auch mal offen sein, Wolfgang. Die Basis vergessen.
Ich war jetzt nur gerade, das war schon, ja. Dass auch sowas im Knigge steht.
Ja.
Also die Knigge, Tischmanieren, wenn halt die Kartoffel kleben bleibt am Messer, dann hast du halt, dann musst du abstreichen mit der Gabel und das wäre, was Knigge angeht, nicht besonders schön. Aber dass im Knigge drinsteht, wie man quasi dafür sorgen kann, dass eine Kartoffel mehr Soße aufnimmt.
Also das mit dem Knigge hat er mir noch zwischen Tür und Angel zugeworfen. Für die Information, dass es im Knigge steht, nehme ich jetzt keine Gewähr auf, aber okay. Hat er mir noch gesagt. Okay. Ich habe mal einen Jugendknigge-Kurs gemacht und da muss ich sagen, das fand ich gut.
Was waren da die Top 3 Sachen, die du gelernt hast?
Im Jugendknigge-Kurs? So ein bisschen Umgang mit verschiedenem Besteck, also von außen nach innen, wofür ist was. Dann die richtige Anwendung und den richtigen Zeitpunkt und ja, für die Benutzung der Serviette.
Das mit dem Besteck habe ich auch gelernt, als ich zum ersten Mal Pretty Woman geschaut habe.
Ja. Dann die Benutzung der Serviette. Wie benutzt man eine Stoffserviette im Restaurant? Fand ich auch nicht schlecht. Und wie sitzt man richtig? Den richtigen Abstand zur Tischlehne und zur Stuhllehne und zur Tischkante. 2/3 Abstand zur Tischlehne, 1/3 Abstand. Nein, 2/3 Abstand zur Rückenlehne des Stuhls und 1/3 Abstand zur Tischkante. Aufrecht. Aber das war gut gemacht damals. Also hatte ich schon ein paar Mal erzählt, nicht im Podcast, aber irgendwie im Privaten. Und es gab in Groß-Gerau, wo ich aufgewachsen bin, gab es eine Volkshochschule und die haben Kinderknigge-Kurse angeboten. Das war wirklich cool gemacht. Du hattest da 3-4 Abendessen. Das waren Abendessen nur mit Kindern. Und da gab es leckeres Essen und da wurden einem so spielerisch die grundlegenden Tischmanieren für Restaurants beigebracht. Und das war wirklich cool. Also das hat echt Spaß gemacht. Ja, da saßen ganz viele Kinder. Ich hab viele Freunde aus dem Tennis und aus der Schule gehabt, die mit mir da waren. Und da saßen nur Kinder, die Eltern waren gar nicht dabei. Und da gab es dann Essen, da gab es auch Spaghetti und alles mögliche. Und da wurde dann Kindern beigebracht, wie man sich richtig zu benehmen hat. Und ich weiß noch, obwohl ich, so Schule und so, fand ich nie so richtig cool, aber das hat mir mega Spaß gemacht. Es gab geiles Essen, es gab auch immer Nachtisch und das war, weiß ich nicht, lass das mal, ich weiß nicht, wie lange es ging, eine Stunde, eineinhalb. Es gab so 3 Gänge, so eine kleine Vorspeise und wie benimmt man sich da? Und da wurde immer spielerisch, wurde das umgesetzt. War mega.
Wie alt warst du da?
Boah, Grundschulalter.
Okay.
Ja.
Das ist wichtig.
Gut, oder?
Ja, das ist wichtig.
Ja, absolut. Also ich gucke doch so gerne First Dates. Das ist ja mein heimlicher Crush. First Dates auf Vox. So eine Dating-Sendung, wo Blind Dates, Roland Trettl, ich weiß nicht, ob der was sagt.
Den kenne ich. Koch.
Den kennst du?
Hangar 7.
Ja, richtig, ja. Kennst du den persönlich?
Persönlich kenne ich ihn nicht.
Okay. Und der hat, das wäre auch nochmal eine Frage. Also mich würde, muss ich mal, also wenn du es nicht beantworten willst, gerne auf, Mike. Wer ist denn dein prominentester Kontakt in deinem Telefonbuch, Wolfgang? Oder in deinem Fall, wer ist der prominenteste Kontakt? Ja. Der prominenteste Kontakt im Telefonbuch deiner Frau?
In E-Mail-Adressen.
Ja.
Ist natürlich die Frage, was ist prominent?
Ich gebe dir mal eine Benchmark, okay? Lothar Matthäus, Boris Becker, Lotto-Millionär Chico, Angela Merkel. In die Richtung.
Höchste Bekanntheit gerade wird wahrscheinlich ein Fußballspieler sein, dessen Namen ich nicht nenne, weil ich keine der Fußballspieler, mit denen ich arbeite, oder fast keine den Namen nennen. Ich überlege gerade, ob sonst noch irgendjemand da drin ist.
Na, ist egal.
Künstler habe ich noch, das ist vielleicht populärer als.
Ich weiß von einem Künstler, den du hast, der sehr bekannt ist, aber den lassen wir auch weg.
Ja. Ja, der hat 500.000 bei Social Media, wenn das viel wert ist.
Ja, aber ich glaube, dass er noch deutlich bekannter ist als die ich glaube, dass er deutlich bekannter ist als die Instagram-Anzahl dann ist. Okay, müssen wir, vielleicht sagen wir es ja off-mic beim nächsten TNT-Summit, kleiner Spoiler.
Was ist dein
berühmtester Kontakt?
Ja. Der Hauptstadttrainer Erik Jäger.
Nee, ich würde sagen Hamza
Zumindest jeder, der diesen Podcast hört. Wir sind bei knapp 900 Spotify-Bewerbungen. Und an dieser Stelle zum zweiten Mal ein Dankeschön direkt von mir, ohne dass das Thomas initiiert hat. Die 1000 fallen bald.
Ja, ist ja mega. Ja. Wie viel haben wir?
Ich glaube, 914 waren es jetzt Bewertungen.
Okay. Ich würde sagen, vielleicht ein Moderator, ein deutscher Moderator. 932 haben wir, Wolfgang, ich gucke gerade. Alter, leck mich im Arsch, ey. Wenn wir die 1000 knacken.
Wenn der DAX sich so verhalten würde, wie die Bewertung, die wir bekommen.
Ja. 932, wir sind bald bei 1000. Leute, wirklich, das berührt mich emotional richtig. Ich bin richtig hyped. Ich finde es mega, dass wir fast die 1000 haben. Wahnsinn. Ich glaube, es ist ein Fernsehmoderator.
Ja. War auch der erste, der mir eingefallen ist.
Ja, und es ist nicht der, dessen Name hier in dem Podcast schon häufiger gefallen ist, sondern ein Fernsehmoderator, den ich auch geheim halte, der sehr bekannt ist. Ja. Okay. Nächstes Thema, Wolfgang. TNT Summit. Wie krass war das, dass wir,
gar nicht, ja.
Dass wir den TNT Summit einfach gestartet haben? Wann sind wir dieses Jahr auf die Idee gekommen, das zu machen und wie lange hat die Umsetzung gedauert?
Ich kann mich an das Foto erinnern. Ich hatte einen Hoodie und ihr habt Jacken getragen. Das heißt, es war relativ kühl und ich weiß, dass es relativ kurz war. Wenn du jetzt bei dir bei Instagram schaust, wenn das Foto gemacht wurde, dann weißt du genau, welcher Tag es war.
Ich habe gerade überlegt, du meinst das im Sanremo, ne? Wo du dich noch frech auf Zehenspitzen hochgedrückt hast.
Exakt. Nicht frech, sondern mit Ansage. Ein strategisches Mittel. Dass du den Winkel gewählt hast, wo du deutlich größer aussiehst, als du eigentlich bist. Das, ne?
Wo ist denn dieses nicht erwähnen. Foto?
Ich sag April.
Wo ist denn dieses Foto? Ich scroll gerade weiter. Erzähl mal weiter, April. Ich such's gerade. Ja.
Schau einfach nach dem Foto mit den meisten Likes. März, April würde ich sagen.
Ah, doch, da, hier. 24. Februar.
Ah, sogar Februar war es.
24. Ja. Februar.
Und da haben wir auch den Termin festgelegt. Wann war es? Im Juli.
Ja.
Dann waren es 4 Monate.
März, April, Mai, Juni. Ja, 4 Monate. Krass. Was wir für ein Glück hatten, dass da die Orangerie einfach frei war, ne?
Ja.
dass niemand auf die Idee kam, an einem wunderschönen sonnigen Sommersamstag die Orangerie zu buchen für irgendeine andere Veranstaltung. Also man muss auch manchmal einfach Glück haben. Und ich meine, guck mal, es war ein Event, da waren mit allen Leuten drum 200 Leute mit vor der Bühne, hinter der Bühne. Wir haben geile Speaker bekommen. Für mich war es ein Traum, den ich schon sehr lange hatte. Also das war eine Idee, sowas mal ins Leben zu rufen. Und es hat mich sehr gefreut, dass du direkt Feuer und Flamme warst, dass du dieses Konzept sofort verstanden hast. Okay, das ist geil. Alles wird nur noch digital und man muss einfach wieder zurück, auch mal wieder ins Analoge, ins Offline. Und das hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Es war ein richtig geiles Event und ich freue mich mega auf den TNT Summit 2022. Ich hoffe, dass das über die Jahre wächst. Und das vielleicht einfach irgendwann ein geiles Event wird, wo man einfach genau weiß, einmal im Jahr kommt die Szene zusammen und das Drumherum ist mindestens genauso wichtig wie das, was auf der Bühne passiert. Das würde mich echt, das würde mich sehr freuen, sehr begeistern. Dito.
Ebenfalls. Ja. Da ist viel passiert, das war ein langes Jahr.
Ja, du warst auf der FIBO, Wolfgang. Kannst du das bitte mal rekapitulieren? Wann kam denn die Idee?
Die Idee kam immer wieder über die Jahre und immer wieder habe ich sie mir selber wegargumentiert und dann war es, ich habe mit Patrick drüber geredet, der auch an der FIBO, der das Ganze organisiert hat und dann, da ich mit ihm habe ich drüber geredet, da er viel FIBO-Erfahrung hatte. Und dann stand er so im Raum und dann dachte ich, cool, wenn ich es mache, dann mache ich es jetzt, wenn er mit im Boot ist. Und dann haben wir das relativ früh entschieden, über ein Jahr davor, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hat es auch ein bisschen gedauert mit der Organisation und bis dann auch tatsächlich es feststand. Eigentlich wären wir schon ein halbes Jahr früher auf der FIBO gewesen, aber aufgrund der Pandemie hat die FIBO nicht stattgefunden. Dementsprechend wurde quasi unser Stand verschoben auf dann dieses Jahr April. Waren 4 Tage, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Nicht nur an die Abende in dem Steakhouse.
Ja.
Aber ein Meilenstein.
Ey, das war fantastisch. Also es war Wahnsinn, dass du einfach auf der FIBO warst. Wir haben dich ja alle besucht mit unserem Team. FIBO aus meiner Sicht, und ich war ja bei weitem nicht so viel da wie du, und du warst bei weitem nicht so viel da wie Patrick. liebe Grüße auch an Patrick an der Stelle, muss man auch mal sagen.
Shoutout.
Also das war brutal intensiv. Dieses künstliche Licht, wenig frische Luft, eine nicht enden wollende Flut an neuen Eindrücken, Menschen, die an dir vorbeikommen, die Gespräche führen, die fragen, die Fotos machen wollen. Diese gesamte Dynamik dieser Halle, dieses Messegeländes, das sich nonstop bewegt, das war Wahnsinn, wie das mein Nervensystem und wie es mich müde gemacht hat. Das war krass. Wie hast du das empfunden und wie ist die Perspektive nächstes Jahr, FIBO? Glaubst du, die FIBO wird es so noch geben und wird es die FIBO mit dem YPSI-Stand geben? Ah, nee, ist ja alle 2 Jahre nur, ne?
Nee, FIBO ist eigentlich jedes Jahr.
Sicher? Nee.
FIBO ist jedes Jahr eigentlich.
Okay.
Die FIBO ist interessant. Die FIBO hat mit Sicherheit vor der Pandemie gepiekt. Schon bevor sie gepiekt hat, haben ja unterschiedliche Hersteller quasi eigene Hausmessen veranstaltet, die natürlich ein anderes Publikum anziehen. Die ziehen in erster Linie jemand an, den du schon kennst oder der an dir interessiert ist und so eine Hausmesse zum Kennenlernen nutzt. Und die Grundidee von so einer Trade Show oder Messe ist ja eigentlich, dass man quasi aus der ganzen Welt Kontakte trifft, die so von einem noch nicht wissen. Was ein interessantes Konzept ist, das aber aus meiner Sicht überholt ist. Also müssen wir auch mal nachschauen, wie alt Messen sind. Messen sind noch nicht so alt. Und gerade durch den Faktor Social Media, was auch ja eine Art von Messe ist, wo man über Suchbegriffe oder Empfehlungen Leute trifft und kennenlernt oder Firmen trifft und kennenlernt, bin ich überzeugt, ja, wenn es FIBO-Aktien geben würde, würde ich keine kaufen.
Ja, ich glaube ich auch nicht.
Ja, also der Aufwand von so einer Messe für Gäste und für Unternehmen in Relation zu dem, was du da quasi siehst aus Perspektive beider Parteien, ich denke es nicht. Und auch die Tatsache, dass die FIBO mir gefühlt einmal im Monat eine E-Mail schickt, ob ich wieder buch, ist dann auch für mich so ein bisschen eine Tendenz. Da gab es Jahre, da musste man über ein Jahr vorher den Stand buchen, dass man was bekommen hat. In Anbetracht der E-Mails, die ich da regelmäßig kriege, ist das aktuell nicht der Fall, vermute ich.
Ich fand, es waren auch nur ganz wenig Fitness-Influencer vor Ort. Ich finde, das ist auch so ein bisschen ein Indikator. Ist es noch irgendwie ein Meeting-Spot?
Viele große Firmen hatten ja auch keinen Stand. Und das lag dann, nachdem ich mich etwas erkundigt hatte, es ist halt, die Firmen haben da teilweise 1-2 Mitarbeiter, die das ganze Jahr nichts anderes machen, außer so einen FIBO-Stand zu planen. Das heißt, wenn da im April FIBO ist und im März das noch nicht 100% feststeht, dass die ist, dann kannst du halt auch keine Mitarbeiter abstellen, die sowas planen, das dann gegebenenfalls nicht stattfindet.
Ja.
Das heißt, da gibt es ja schon die größeren Firmen, für die ist es ja so eine größere Operation, so einen FIBO-Stand auf die Beine zu stellen. Deswegen, ja, ist interessant. Vielleicht tut es der FIBO ja auch gut, wenn es wieder etwas sortierter, exklusiver
ja,
wird.
Ja, glaube ich auch. Ja, definitiv. Ja. Was glaubst du, bist du nächstes Jahr dabei bei der FIBO?
Nein.
Es war sehr anstrengend. Also ich glaube, wenn du als große Marke mit einem Team da bist, das ein bisschen durchrotieren kann, ja, möglich. Wenn du so als One-Man-Show da bist, dann ist es deine nonstoppe Präsenz und das halt. Ich meine, jetzt sind wir gewohnt, irgendwie längere Zeit auch im Mittelpunkt zu stehen im Sinne von Seminaren, aber unter anderen klimatischen und äußeren Bedingungen, das ist echt Wahnsinn.
Was schön war, einige Leute, die man persönlich noch nicht kannte und die dann am Stand vorbeigekommen sind, kennenzulernen, das ist definitiv etwas, das man in ähnlicher Form schafft, aber ich denke, da ist gerade das TNT-Summit, ja, die Zukunft.
Deutlich besser.
Es ist deutlich entspannter, Also es ist deutlich präziser, mit einem deutlich angenehmeren Umfeld. Und natürlich
es
auch.
Es gibt einen geilen Flohmarkt. Es gibt eine geile Auktion, die Hamza und Jonas. Hamza und Jonas auktionieren, heißt es, glaube ich, einfach.
Ah, okay. Auktion finde ich eine gute Idee.
Oder? Ja. Ich habe gedacht, wir nehmen. Und haben wir uns jetzt eigentlich geeinigt, dass wir das für einen guten Zweck spenden irgendwie?
Das war der Plan.
Ja, sehr gut. Also da habe ich richtig Bock drauf. Auf diesen Flohmarkt und diese Auktion für einen guten Zweck finde ich super. Ja, geil. Also ich finde auch, wie wir dieses Jahr noch enger zusammengewachsen sind, finde ich wirklich, ja, Wahnsinn. Ich meine, das Tolle an unserer Freundschaft und auch beruflichen Kooperation ist, dass es keine gibt. Also weißt du, wie ich meine? Muss man einfach mal sagen. Das heißt, niemand hat irgendwie Aktien bei jemand anderem mit drin. Man kommt irgendwie zusammen, weil man Bock drauf hat, weil es Spaß macht, weil es lustig ist, weil es einen auch in gewissen Formen inspiriert, dass du schon lange Zeit oder dass du von Anfang an ein Stück weit für mich Vorbild und Mentor warst, was Struktur bei mir untergeht, was strategische Ausrichtung von Seminaren und Praxis und so angeht, definitiv. Aber ich freue mich auch, dass ich dich dieses Jahr ein bisschen inspirieren konnte, gewisse Dinge umzusetzen. Ja. Ne? Also sei es Fotos, Videos, Social Media, dass auch irgendwie dieses Jahr, man muss auch an der Stelle mal wirklich unglaublich, ich sag's nochmal neu, falls es irgendwie Videos screenshotten will und posten will, unglaubliche Grüße an Arthur, den ganz lieben Content Creator, der viel fürs YPSI und dich macht, der sehr viel für mich gemacht hat. Arthur, der wahnsinnig erfolgreich dieses Jahr auch durchgestartet ist. Ich weiß nicht, ob es sich noch lohnt, ihn zu kontaktieren. Ich war jetzt die Woche mit ihm essen in Frankfurt. Letzte Woche Mittwoch war ich mit ihm essen. Mit ihm und meiner Freundin. Der ist nur noch am Umherreisen und hält irgendwie große Seminare für Banken, was im Social-Media-Bereich los ist. Wir haben das große Glück, dass wir Arthur in unseren Reihen wissen. Der uns auch inspiriert hat und uns auch mal so ein bisschen auf dem Laufenden hält, was lohnt sich, was muss man tun. Also auch unser Team ist, ja, wir haben ja auch ein gemeinsames Team quasi, ist gewachsen und ich finde, 2022 ist so viel passiert wie noch nie in meinem Leben.
Hast du schon mal eine Weihnachtsfeier gemacht mit deinem Team?
Ja, letztes Jahr und dieses Jahr ist es auch soweit, am Samstag ist es soweit. Frag mich, Wolfgang.
Daumen hoch?
Nee, frag mich.
Was soll ich dich fragen?
Wo wir essen gehen.
Sanremo.
Richtig.
Denkst du, wenn du in ein anderes Restaurant in Darmstadt essen gehen würdest und die Restaurantbetreiber untereinander sprechen und das Sanremo mitbekommt, dass du woanders essen gegangen bist,
ja,
dass das Konsequenzen hätte?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber ich habe, was wollte ich gerade sagen? Ich stand am Samstag im Seminar, klingelt mein Handy, ruft das Sanremo mich an.
Thomas, was willst du Mittagessen?
Ich habe auch gesagt also du musst es erstmal so weit schaffen, dass das Restaurant proaktiv dich anruft und nicht andersrum. Ich konnte nicht rangehen, ich weiß bis heute nicht, was sie wollten, aber liebe Grüße auch an der Stelle. Und zum Ende meiner kleinen Liste des Jahresrückblicks habe ich noch zwei persönliche Dinge, die ich dieses Jahr erreicht habe, die ich mir als große Ziele gesteckt habe. Und zwar, ich habe es geschafft, 365 Tage am Stück zu meditieren, Wolfgang.
Gratulation. Seit 1.1.
Sogar darüber hinaus. Ich glaube, ich habe angefangen mit meiner Freundin am irgendwann 14. Dezember. Und ich habe ja in Podcast-Folgen schon häufiger erzählt, dass ich meditiere. Ich habe auch schon erzählt, dass ich Panikattacken hatte. Und für mich war Meditieren der absolute Schlüssel zum Lösen und zum Aufheben meiner Panikattacken. Ich bin so ausgeglichen wie noch nie. Ich muss aber auch sagen, ich bin ein riesiger Fan und großer Befürworter von Meditieren. Ich muss aber auch sagen, nach 365 Tagen, Wolfgang, ist es immer noch nicht intuitiv. Also wer mir irgendwie mit Habitbildung in 60 Tagen oder so ankommt, es ist nach 365 Tagen, es ist zur Gewohnheit geworden, aber ich könnte auch innerhalb von einem Tag aufhören und dieses gesamte Ritual wieder einstampfen. Es ist wirklich morgens aufstehen, Zähne putzen, sich im Bad frisch machen, das dauert 10 Minuten, 5 Minuten und danach 10 Minuten meditieren und das wirklich jeden Tag. Aber
was machst du genau? Eine App oder?
Genau, ich habe es mit Headspace, mache ich es. Ich habe am Anfang habe ich sehr viel geführte Meditation gemacht, um es erstmal zu lernen, zu verstehen, worum es geht. Dann habe ich sehr lange Zeit, ich würde sagen die meiste Zeit des Jahres, ungeführte Meditation gemacht. Da benutze ich Headspace wie so ein, wie so ein Timer, der dich mit einem Gong quasi dann wieder aus dieser Meditation relativ sanft rausholt. Also du kannst dir theoretisch auch deinen Handy-Timer stellen, nur der hört nicht auf zu bimmeln, bis du drauf drückst. Und Headspace hat da einfach so einen sehr guten Timer. Und jetzt am Ende, wo auch wieder ein bisschen mehr Stress war und ich gemerkt habe, ich kann mich nicht so gut konzentrieren oder ich komme nicht so zur Ruhe in der Meditation, habe ich dann wieder geführte Meditation gemacht. Und
eine nicht geführte Meditation bei Headspace, wie sieht das aus?
Du setzt dich hin, du drückst auf Starten, stellst vorher die Zeit ein, wie lange das gehen soll, geht bis zu mehreren Stunden und dann ertönt so ein Gong, wie man sich den in so einem Tempel vorstellt und danach passiert die definierte Zeit, die du vorher ausgewählt hast, gar nichts. Und danach kommt ein sehr, sehr leiser Gong und 5 Sekunden später ein mittellauter Gong und dann ein etwas lauterer Gong und dann holt es dich so ein bisschen wieder in das Bewusstsein, in das Hier und Jetzt und dann weißt du, okay, die Zeit ist vorbei und danach kommt kein weiteres Geräusch und dann kommst du quasi wieder so ein bisschen aus der Meditation raus. Ich war in einem Jahr, ich meditiere seit 3,5 Jahren, würde ich sagen, und dieses Jahr wirklich jeden Tag. Ich habe auch diesen Headspace Award für 365 Tage, den kriegt man, da war ich sehr stolz, als ich den endlich bekommen habe. Es ist wirklich, ich kann das jedem nur empfehlen, der Schlafprobleme hat, der innere Unruhe hat, der Panikattacken hat, der Depression hat. Ich habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt und auch die Studienlage dazu ist fantastisch gut, wie gut es funktioniert.
Ich habe jetzt noch schon ein paar technischere Fragen. Das ist 10 Minuten, das heißt, du sitzt, du liegst, du stehst.
Genau, das ist jetzt gerade, wo du sagst, weitere persönliche Entwicklung, die ich dieses Jahr vollzogen habe. Ich habe am Anfang angefangen, Headspace im Sitzen zu machen, auf der Couch, auf einem Stuhl. Irgendwann habe ich mir gedacht, ich bin so unbeweglich, ich könnte ja auch versuchen, die Zeit doppelt zu nutzen und da auch noch was für meinen Schneidersitz zu tun. Dann habe ich mir so ein Meditationskissen gekauft, also so eine Meditationsdecke, wo du die du auf den Boden legst, wo du dich draufsetzt und ein Kissen, das dich erhöht, dass du halt einfach besser in den Schneidersitz kommst. Und ich konnte am Anfang, und da werden jetzt ganz viele Männer wahrscheinlich mit mir mitfühlen, Frauen wahrscheinlich weniger, ich konnte nicht im Schneidersitz sitzen. Mir hat es vor allem auf der Knieaußenseite, hat es mir extrem wehgetan, auf beiden Seiten und in der Hüfte. Ich konnte überhaupt nicht im Schneidersitz sitzen. Nicht mal mit Po-Erhöhung, das war schon wirklich schmerzhaft. Und ich konnte mich auch überhaupt nicht entspannen. Das hat dann wirklich gedauert. 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten, danach war die Position eigentlich nicht mehr erträglich. Mittlerweile kann ich ohne Sitzkissen 20 Minuten da sitzen, vollkommen ohne Probleme. Ich komme in einen ganz normalen, tiefen Schneidersitz und der ist vollkommen entspannt. Ich lese auch mittlerweile nach dem Meditieren immer 30 bis 40 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. 30 Minuten ist realistischer. Ich lese oder ich lerne auch teilweise, ich habe Medizinbücher, die lese ich und lerne sie auswendig. Das mache ich nach dem Meditieren und das beschäftigt meinen Geist auch und sorgt auch für einen Fokus. Also das ist dieses auswendig Lernen ermüdet mein Gehirn so ein bisschen und dadurch gehe ich wirklich sehr ruhig und fokussiert durch den Tag. Also ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie so viel Druck auf dem Kessel wie jetzt. Durch neue Praxis und. Habe aber das Gefühl, ich war auch noch nie in den letzten 10 Jahren so sehr bei mir und so sehr in der Mitte, wie ich es gerade bin.
Das heißt, du sitzt im Schneidersitz für 10 Minuten, du hast den Timer. Und was passiert in den 10 Minuten? Also welche Art von Meditation ist es?
Ich kann dir gar nicht sagen, welche Art von Meditation es ist. Ich kann dir sagen, was ich technisch tue oder worauf ich meine Aufmerksamkeit lenke. Ist es das, was dich interessiert?
Ja.
Ich sitze da. Ich nehme tiefe Atemzüge durch die Nase ein, durch den Mund aus, 5 bis 6 Stück, dann schließe ich die Augen, dann komme ich bei mir an, dann nehme ich erstmal den Raum um mich wahr, ich achte auf Geräusche, das heißt, du bist so im Fokus im Außen um dann nach kurzer Zeit, wenn du das außen bewusst wahrgenommen hast, zu dir zu kommen. Das heißt, du fokussierst dich dann zum Beispiel auf die Atmung, du bewertest die Atmung nicht, du beobachtest wirklich, versuchst als Außenstehender die Atmung zu beobachten, du schaust, weil was man auch, was viele nicht wissen, kein Atemzug ist gleich. Einer ist mal tiefer, einer ist mal flacher, einer ist ein bisschen, hat mehr Atemvolumina, der nächste ein bisschen weniger. Und das beobachtest du einfach nur, ohne den Rhythmus zu verändern. Das ist sehr, sehr schwierig, weil wenn du auch Atemzüge zählst, neigen wir dazu, einen Rhythmus der Atmung aufzuoktroyieren. Weißt du, wie ich meine? Wenn du zählst 1, 2, 3, 4, keine Ahnung, also so schnell nicht, aber ich wollte es jetzt aufgrund des Podcasts nicht so langsam machen, dann wenn du so langsam atmest, wenn du anfängst, Atemzüge zu zählen, dann entsteht häufig ein künstlicher Rhythmus. Und zu lernen, die Atmung einfach so passieren zu lassen, wie sie wirklich ist, und dann aber die Atmung zu zählen, das ist schon sehr, sehr schwierig. Okay, du kommst dann bei dir an, zählst die Atemzüge und danach scannst du quasi von oben, vom Kopf bis nach unten zu den Füßen, einmal scannst du so quasi deinen Körper durch, innerlich, und dabei beobachtest du so ein bisschen, wie geht es mir heute? Bin ich aufgeregt? Habe ich vielleicht eine innere Unruhe? Das spürst du gar nicht, wenn du im Außen bist. Wenn du aber mal in dich reinhorchst, das braucht ein bisschen Übung, merkst du auf einmal, oh, heute bin ich aber irgendwie ein bisschen erregt. Keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Spannung im Bauch oder oh, ich habe ganz schön viel Muskelkater noch vom Training. Das machst du dir bewusst, aber bewertest das Ganze nicht. Und danach folgst du dann beispielsweise einfach der Atmung, versuchst die Atmung zu zählen oder einfach nur die Atmung wirklich zu beobachten. Und das führt jetzt schon relativ weit, aber ich mache dieses Fass nochmal ganz kurz auf. Vielleicht ist der Punkt noch, was lernt man beim Meditieren? Oder um was geht es beim Meditieren? Beim Meditieren geht es nicht darum, einen heiligen Status oder so einen Zen-Zustand zu erreichen, sondern es geht primär darum, sich Gedanken bewusst zu machen. Zum Beispiel sollst du du zählst die Atemzüge, einatmen 1, ausatmen 2, einatmen 3, ausatmen 4 bis 10. Wenn du bei 10 ankommst, fängst du wieder von vorne an. Ganz am Anfang kam ich nicht mal bis 4. Weil ich beim dritten Mal zählen schon irgendeinen Gedanken entwickelt habe, dem ich dann gefolgt bin. Also ich sitze da und soll meine Atmung zählen und denke so, ah fuck, ich habe ja gleich irgendwie Podcast mit Wolfgang. Und den Gedanken verfolge ich dann. Und dann merkst du irgendwann, stopp, Moment mal, ich soll doch eigentlich meine Atmung zählen. Das heißt, du bekommst auf einmal eine Aufmerksamkeit dafür, was deine Gedanken tun oder was dein Geist tut und wie nonstop der arbeitet. Und beim Meditieren, es geht nicht darum, keine Gedanken mehr zu haben, aber dass die Gedanken nicht dich kontrollieren, sondern du die Gedanken kontrollierst. Du lernst Aufmerksamkeit für deine Gedanken und Gedanken dann einfach ziehen zu lassen und wieder bei dir anzukommen. Und das hilft extrem. Weil Gedanken sind, wenn Gedanken, die meisten von uns, also 80% der Gedanken von Erwachsenen sind negativ. Und negative Gedanken erzeugen negative Emotionen und negative Emotionen schütten Stresshormone aus. Und auf einmal leben wir oder haben eine gefühlte Körperlichkeit, eine reale Körperlichkeit, die nur dadurch entstanden ist, dass wir einen negativen Gedanken hatten. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also mein Beispiel ist immer, wenn du einen Horrorfilm guckst und gehst in den Keller, dann hast du auf einmal Angst. Und diese Angst, die führt zum Beispiel dazu, dass du Adrenalin, Cortisol, Noradrenalin ausschüttest und auf einmal lebst du diese Körperlichkeit. Und wenn du halt nonstop in schlechten und negativen Gedanken bist, wenn du dauerhaft ängstliche Gedanken hast, Verlustängste, weiß ich nicht, irgendwelche Horrorszenarien, Zukunftsutopien, die negativ sind. Und wenn du da drin bist und dich in diesen Gedankenspiralen verlierst, dann führt das über die Dauer zu einem sehr, sehr negativen oder zu einer sehr, sehr negativen Körperlichkeit. Und deswegen ist Meditieren wirklich fantastisch, weil du lernst Gedanken. Du merkst auf einmal, hey, ich habe gerade negativen Gedanken. Ich brauche dem gar nicht zu folgen. Ich steige aus und konzentriere mich auf die Atmung. Und wenn du das irgendwann auch in deinem Alltag automatisierst, dann wird sich deine Lebensqualität deutlich verbessern. Boah, was ein Monolog, ey. Sorry.
Aber gut.
Ja, es ist...
Was mir wichtig war, oder allgemein Meditation, jeder hat ja so ein bisschen eine Vorstellung, aber wie das dann tatsächlich im Einzelfall abläuft.
Ja, es ist...
ist ja schon gute Insight.
Ich meine, was haben alle Weltreligionen gemeinsam, Wolfgang?
Das Gebet.
Richtig, das Gebet. Und das ist einfach unabhängig davon, an was du glaubst oder was du tust. In den meisten Gebeten schließt man die Augen und kommt für eine gewisse Zeit bei sich an. Ist jetzt egal, in welche Glaubensrichtung oder an welchen Gott du glaubst. Aber du kommst für eine Zeit bei dir an, du hast eine kurze Pause. Und das ist in der heutigen modernen Gesellschaft abhanden gekommen. Stattdessen ist die Gesellschaft immer weiter beschleunigt. Es gibt niemals Feierabend. Jeder ist nonstop erreichbar, mit Ausnahme von dir. Und das ist nicht gesund. Du musst ein bisschen dagegen steuern. Man muss seinen Lifestyle optimieren. Man muss die Verfügbarkeit optimieren und im Optimalfall reduzieren. Und man muss einfach seinen eigenen Umgang damit hinterfragen und irgendwie anpassen. Und da ist Meditieren einfach wirklich perfekt. Und ich bin, also ihr kennt mich, ich bin kein Esoteriker. Ich bin kein Hippie. Und ja, deswegen, ich bin, glaube ich, ein sehr guter Fürsprecher für Meditation, weil ich einfach ein, ja, ziemlicher Average Dude bin, wie Chris jetzt von MTMT sagen würde.
Aluhut-Armbrecht auf Instagram.
Ja. Und das Letzte, was ich dieses Jahr gemacht habe, ein großer Erfolg, den teile ich zu Beginn des nächsten Jahres mit euch.
Ich freue mich.
Was hältst du davon, Wolfgang?
Sehr, sehr viel, sehr viel. Ich weiß ja schon, um was es geht, was ein sehr...
Es ist ein guter Einstieg ins neue Jahr. Wahrscheinlich, es trifft auch zu guten Vorsätzen. Und aber für alle, die jetzt neue gute Vorsätze knüpfen wollen, versucht doch mal, den Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Und versucht doch mal, vielleicht 10 Minuten am Morgen zu meditieren. Das ist gar nicht so schwer, wie man sich vorstellt. Und ich habe letztes Jahr einfach gesagt, so, ey, ich probiere das jetzt mal ein Jahr. Wieso nicht? Ich mache mir nie Vorsätze fürs neue Jahr. Aber das nehme ich jetzt wirklich mal als Vorsatz, ein Jahr durchziehen. Und das hat geklappt. Also warum soll es nicht bei dir auch klappen? Deswegen tu das. Ansonsten, Wolfgang, es ist so krank, jetzt sich zu verabschieden so und so dieses Jahr irgendwie Ja sein zu lassen, oder?
Ja.
Ja. Ja, dann fange ich mal an. Vielen, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass wir ein weiteres Jahr mit euch verbringen durften. Die Zuhörerzahlen sind weiter gestiegen, wir können es nicht glauben. Vielen, vielen, vielen Dank an alle Patienten, an alle Seminarteilnehmer, an die Podcast-Zuhörer, an die Familie, die Freunde, die uns unterstützen, die das möglich machen. Arthur, Donnay, großes, großes Dankeschön an Donnay, an die ganzen Jungs und Mädels in der Praxis, Sylvia, Thorsten, Jonas, vielen Dank an alle. Ich freue mich sehr auf das nächste Jahr. Ich hoffe, dass es genauso erfolgreich wird wie dieses. Und kann es nicht glauben, wie viel Glück und wie viel Glück ich dieses Jahr erleben durfte. Ich bin sehr, sehr dankbar. Dir bin ich sehr dankbar, Wolfgang. Und von meiner Seite aus, bleibt alle gesund. Ein gutes und erfolgreiches, gesundes neues Jahr. Feiert schön Weihnachten mit den Liebsten. Einen guten Rutsch. Und mich hört ihr das nächste Mal 2023. Viele liebe Grüße und Dankeschön.
Sehr schön. Thomas, ebenfalls ein Danke von meiner Seite für ein Jahr Podcast und mehr. Vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören und das reichliche Feedback. Und selbes von meiner Stelle. Alle, die noch im Hintergrund arbeiten, oder alle, die im Hintergrund arbeiten, Hamza, Donnay, Arthur, vielen herzlichen Dank. Und allen zusammen einen guten Rutsch und einen gesunden und erfolgreichen Start ins neue Jahr. Wir sehen uns 2023. Gute Woche. Ciao.